Karl Arnold hatte den Parlamentarischen Rat am 1. September 1948 in Bonn eröffnet.
Hier ist Bonn. Hier Verabschiedung des Grundgesetzes.
Meine Damen und Herren, gemäß Artikel 145 verkündige ich im Namen und im Auftrage des Parlamentarischen Rates unter Mitwirkung der Abgeordneten Groß-Berlins das Grundgesetz. Es tritt mit Ablauf des heutigen Tages in Kraft. Wir sind, meine Damen und Herren, der festen Überzeugung, dass wir durch unsere Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur Wiedervereinigung des ganzen deutschen Volkes und auch zur Rückkehr unserer Kriegsgefangenen und Verschleppten leisten. Wir wünschen und wir hoffen, dass bald der Tag kommen möge, an dem das ganze deutsche Volk unter dieser Fahne wieder vereint sein möge.
Und so wollen Sie diese Stunde begreifen, nicht bloß als ein persönliches Gelöbnis von mir zu Ihnen, sondern als der Widerhall des Bewusstseins von Ihnen allen, dass mit diesem Tag ein neues Stück deutscher Geschichte begonnen hat.
Der erste neu gewählte Präsident der Bundesrepublik Deutschlands, erlebe Hoch!
Hoch! Adenauer wird Kanzler. Aus seiner Regierungserklärung:
Der Fortschritt gegenüber den Verhältnissen, die seit 1945 bei uns bestanden, ist groß. Zwar müssen wir uns immer bewusst sein, dass Deutschland und das deutsche Volk noch nicht frei sind, aber wir haben wieder den Schutz der Persönlichkeitsrechte. Niemand kann bei uns, wie das im nationalsozialistischen Reich der Fall war und wie es jetzt noch zu unserem Bedauern in weiten Teilen Deutschlands in der Ostzone der Fall ist, durch geheime Staatspolizei oder ähnliche Einrichtungen der Freiheit und des Lebens beraubt werden. Diese Güter, Rechtsschutz, Schutz der persönlichen Freiheit, die wir lange Jahre nicht besaßen, sind so kostbar, dass wir trotz allem, was uns noch fehlt, uns darüber freuen müssen. Meine Wahl zum Bundeskanzler, meine Damen und Herren, und die Regierungsbildung sind eine logische Konsequenz der politischen Verhältnisse, wie sie sich in der BIT-Zone infolge der Politik des Frankfurter Wirtschaftsrats herausgebildet hatten. Die Frage, soziale Marktwirtschaft oder Planwirtschaft, hat so stark unsere ganzen Verhältnisse beherrscht, dass eine Abkehr von dem Programm der Mehrheit des Frankfurter Wirtschaftsrats unmöglich war.
Schumacher, Führer der Opposition, deutet seine Aufgabe.
Die Opposition ist ein Bestandteil des Staatslebens und nicht eine zweitrangige Hilfestellung für die Regierung. Die Opposition ist die Begrenzung der Regierungsmacht und die Verhütung ihrer totalen Herrschaft. Ihre Eindeutigkeit zwingt alle Parteien, die der Opposition wie der Regierung, ihr innerstes Wesen an ihren Taten zu offenbaren. Tatsachen müssen sprechen. Aber ebenso richtig ist, dass die Opposition sich nicht erschöpfen kann in der bloßen Verneinung der Regierungsvorschläge. Das Wesen der Opposition ist der permanente Versuch, an konkreten konkreten Tatbeständen, mit konkreten Vorschlägen der Regierung und ihren Parteien den positiven Gestaltungswillen der Opposition aufzuzwingen.
In Ostberlin konstituiert sich eine provisorische deutsche Volkskammer. Hierzu Wilhelm Pieck und Johannes Diekmann.
Bitte Platz zu nehmen. Die konstituierende Sitzung der provisorischen Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik ist eröffnet. Die Zweifel in die Legitimität der Volkskammer sind einfach richtig angesichts der Tatsache, dass der Volksrat hervorgegangen ist aus dem dritten deutschen Volkskongress, zu dem das deutsche Volk in allgemeinen Wahlen seine Vertreter entsandte.
Der gemeinsame Antrag aller Fraktionen der provisorischen Volkskammer hat folgenden Wortlaut: Gesetz über die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Die unter Beteiligung des gesamten deutschen Volkes geschaffene, vom Deutschen Volksrat am 19. März 1949 beschlossene und vom 3. Deutschen Volkskongress am 30. Mai 1949 bestätigte Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik wird hiermit in Kraft gesetzt.
Der Ministerpräsident der DDR, Otto Grotewohl, fordert 1952 gesamtdeutsche Wahlen.
Meine Damen und Herren, das Jahr 1951 war das Jahr der Entfaltung des nationalen Bewusstseins und der nationalen Verantwortung im deutschen Volke. Das deutsche Volk wurde sich in diesem Jahre seiner gefahrvollen nationalen Situation bewusst. Es hat in seiner übergroßen Mehrheit erkannt, dass die Remilitarisierung Westdeutschlands, seine Einbeziehung in den Atlantik-Kriegspakt, die Spaltung vertieft und geradenwegs zu einer neuen Katastrophe führt. Die in aller Stille fertiggestellten Pläne des Büro Blank sehen die Einbeziehung von rund 1.250.000 junger Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren und 1.300 ehemaliger Hitler-Generale vor, die mit amerikanischen Waffen, nach amerikanischer Ausbildung, unter amerikanischem Befehl in den amerikanischen Krieg ziehen sollen, um auf deutschen Boden den deutschen Tod im deutschen Massengrab zu finden. So weit wären wir also schon wieder. Adenauer und Schumacher Arm in Arm bei der Verschacherung der deutschen Jugend. Denn morgen oder übermorgen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, morgen wird geschossen. Die Spaltung Deutschlands ist die tiefste Wurzel dieser Gefahr. Bewusst wurde sie von den westlichen Alliierten unter Bruch des Potsdamer Abkommens heraufbeschworen. Die friedliche Beseitigung der Spaltung durch die eigene schöpferische politische Tat des deutschen Volkes ist die Beseitigung der Kriegsgefahr für Deutschland und für Europa. Die Amerikaner haben in Westdeutschland hohe Milliardenbeträge investiert. Sie haben sich damit auf deutschem Boden ihren Stützpunkt gegen den Osten geschaffen. Und ihr Fronfort heißt Konrad Adenauer. Es ist völlig sicher, finden in Deutschland allgemeine Wahlen statt, dann fällt Adenauer. Darum wollen Adenauer und die Amerikaner unter keinen Umständen eine Wahl. Was aber gewinnt das deutsche Volk, der einzelne deutsche Mensch, bei der Durchführung von gesamtdeutschen Wahlen? Für das deutsche Volk öffnen freie gesamtdeutsche Wahlen das Tor zu einem Leben in Freiheit, Frieden und Unabhängigkeit. Sie ermöglichen ihm den Aufbau eines neuen, besseren Lebens aus eigener Kraft. Das deutsche Volk wird durch freie gesamtdeutsche Wahlen, die es nach eigener Verständigung und aus eigener Kraft durchführt, wieder zum eigenen Herrn im Hause. die Herrlichkeit der hohen Kommissare und der Generale der westlichen Besatzungstruppen geht zu Ende, wenn ein demokratischer Friedensvertrag mit Deutschland abgeschlossen wird und alle Besatzungstruppen aus Deutschland zurückgezogen werden müssen. Die Zonengrenzen werden endlich fallen. Tausende und Abertausende Familien, die heute auseinandergerissen sind, kommen wieder zueinander. Die Familienbande werden neu geknüpft. Der Sohn kommt zum Vater, die Tochter zur Mutter, der Bruder zur Schwester und Kinder kehren in ihr Elternhaus zurück. Die Rechtsbeziehungen familiärer Art werden wieder normalisiert. Die Zwangsläufigkeiten der Doppelwährung werden beseitigt. Die Wirtschaftsbeziehungen der Bauern, der Handwerker und der Industrie werden wieder untereinander hergestellt. Handel und Wandel würde wieder beginnen zu blühen. Die Menschen reichen sich die Hände und alles, was heute in Deutschland verkrampft, verhetzt und gegeneinander steht, würde sich freudig die Bruderhand reichen können. Es ist der offenkundige Wille des deutschen Volkes, dass wir uns verständigen. Wer das nicht erkennt, beweist nur, dass er jede Fühlung mit seinem eigenen Volke verloren hat. Der Wille des deutschen Volkes muss seine Erfüllung finden. Wir sind entschlossen, das Jahr 1952 zum großen Jahr der friedlichen nationalen Sache des deutschen Volkes zu machen.
Der CSU-Abgeordnete Franz Josef Strauß im Bundestag zum Problem der Wiederaufrüstung.
Wenn wir noch in der Zeit der Entscheidungen im megalithischen Zeitalter leben würden, dann könnten wir diese Entscheidung bis zum Probefall zurückstellen. In der Mitte des 20. Jahrhunderts ist es uns nicht möglich, den Fall der Bedrohung nach erfolgtem Eintritt erst überhaupt wahrzunehmen oder als gegeben festzustellen. Ich würde, so gern ich die beiden mitsammen sprechen sehe, allmählich lerne auch ich politische Vernunft, Kollege Schöttle, so gern ich die beiden zusammen sprechen sehe, Herrn Dr. Adenauer und Herrn Dr. Schumacher, nicht gerne hinter Stacheldraht im Ural sich darüber unterhalten sehen, was sie hätten tun sollen im Frühjahr 1952. Dieses Europa kann nicht neutral sein. Dieses Europa darf niemals aggressiv sein. Aber dieses Europa muss durch seine Stärke und durch die Stärke seiner Bundesgenossen jeden Angriff für den Angreifer zum Selbstmord machen.
Am 17. Juni 1953 bricht in der DDR ein Aufstand aus. Stahlarbeiter aus Henningsdorf auf dem Marsch durch Berlin.
Haben mit ihren blauen Anzügen, ein großer Teil hat die blauen Schutzbrillen noch, so wie sie morgens vor den Feuerkesseln gestanden haben. Wo arbeiten Sie denn?
Henningsdorf! Arbeit! Alles da!
Wann fängt denn die Schicht an morgen?
6:10 Uhr.
Und was hat er den Anstoß gegeben? Ist der Entschluss heute Morgen gefallen oder gestern schon?
Heute früh, ja.
Und was wurde die Arbeit sofort niedergelegt? Sind irgendwelche da geblieben?
Nein, niemand.
Und was?
Geschlossen, das Werk verlassen um 7 Uhr.
Und die Kommunisten im Werk, was haben die gemacht?
Kopf hängen lassen.
Die sind nicht mit, nein?
Nein, die sind nicht.
Haben die versucht, den Zug aufzuhalten vielleicht?
Nein, nicht. Betriebspläne hatten ja Parteiabzeichen mit einmal abgeknüpft von der Jacke.
Wie viele Mann werden das sein ungefähr?
Ja,
alle zusammen.
Mann.
Die sind alle mit?
LEW und der Stahlarbeiter.
Die sind alle mit jetzt?
Alle geschlossen, ja. Außer hat sich mal angeschlossen jetzt Felten, nicht wahr? Ja, großen Betriebe von Felten.
Klar,
höchste Zeit gewesen, ja. Und mit Freuden machen wir diesen Weg.
Es ist 15 Minuten nach 11, die Spitze des Zuges.
Das Eingreifen der Besatzungsmacht erstickt den Aufruhr.
Befehl des Militärkommandanten des sowjetischen Sektors von Berlin. Für die Herbeiführung einer festen öffentlichen Ordnung im sowjetischen Sektor von Berlin wird befohlen, Erstens, ab 13 Uhr des 17. Juni 1953 wird im sowjetischen Sektor von Berlin der Ausnahmezustand verhängt. Zweitens, alle Demonstrationen, Versammlungen, Kundgebungen und sonstige Menschenansammlungen über...
Walter Ulbricht erklärt Adenauer zum Hitler von heute.
Verehrte Abgeordnete der Volkskammer, Deutsche in Westdeutschland und in der Deutschen Demokratischen Republik. Die Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik tritt in einer höchst bedeutsamen Situation zusammen. Die deutsche Frage ist zur Frage von Frieden oder Krieg in Europa geworden. In Westdeutschland herrschen die gleichen Konzernherren, die die Träger der Eroberungspolitik Hitlerdeutschlands waren und die Offiziere der Hitlerarmee. Heute bienen die lügnerische Propaganda über die Kriegsgefangenen, über geheime Lager in der Sowjetunion und eine wüste Hetze gegen alle demokratischen Länder der Vorbereitung einer neuen Kriegsaggression. Adenauer hat die Konzeption über die Vorbereitung des Krieges aus Hitlers Mein Kampf übernommen. Adenauer ist der Hitler von heute.
Adenauer am 5. Oktober 1954 über die Souveränität der Bundesrepublik.
Herr Präsident, meine Damen und meine Herren, die Bundesregierung hat den Wunsch, das Hohe Haus unmittelbar nach dem Abschluss der Londoner Konferenz über den Verlauf und die Ergebnisse der Verhandlungen zu unterrichten. Erstens, die Alliierten betrachten die Regierung der Bundesrepublik Deutschland als die einzige deutsche Regierung, die frei und rechtmäßig gebildet wurde und daher berechtigt ist, für Deutschland zu sprechen. Zweitens, die Bundesrepublik soll Mitglied der NATO werden. Wir freuen uns über die Ergebnisse der Londoner Konferenz, weil sie nicht zuletzt unserem Vaterlande zugutekommen. Aber unsere Freude wird erst vollkommen durch die Gewissheit, dass in London die Einheit der westlichen Welt wiederhergestellt wurde, ohne die es auch für uns keinen Frieden, keine Freiheit und keine Wiedervereinigung gibt.